Heute vor 4 Jahren war Deutschland im Lockdown. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Geschäfte geschlossen, Schulen dicht gemacht und Kontaktverbote verhängt und das mit einem Virus begründet. Die Politiker aus Bund und Ländern haben sich immer wieder auf die Experten berufen, auf die Wissenschaft, und federführend für die Politikberatung war das Robert-Koch-Institut. Dessen Präsident Lothar Wieler war einer der prägendsten Figuren der Pandemiepolitik. In der vergangenen Woche wurden Protokolle des Krisenstabs des RKI veröffentlicht. Nicht freiwillig, sondern nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Darüber und über eine mögliche Strafbarkeit von politischen Akteuren sprechen wir mit Carlos Gebauer, Fachanwalt für Medizinrecht. Herr Gebauer, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Zunächst einmal zu den Protokollen. Es gibt unzählige Schwärzungen. Die betreffen die Teilnehmer an den Sitzungen, aber auch inhaltliche Fragen. Sind diese Schwärzungen aus Ihrer Sicht legitim?
Das ist natürlich die schwierigste Frage, die Sie gleich zu Beginn stellen, weil es eine Frage ist, die man praktisch nicht ordnungsgerecht beantworten kann. Denn ob etwas legitim geheim gehalten worden ist oder geheim gehalten wird, das kann man ja erst beantworten, wenn man weiß, was hinter dem schwarzen Balken steht. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass dort etwas hinter dem Balken steht, was wir nicht wissen dürfen, was legitim ist, im Hintergrund gehalten zu werden. Aber es kann auch durchaus sein, dass da irgendetwas steht, was die Öffentlichkeit interessiert und was die Öffentlichkeit richtigerweise auch wissen können muss und darf. Aber solange der Balken da ist, ist die Debatte da beendet.
Diese Schwärzungen sind ja auch begründet. Das Dokument dafür füllt über 1000 Seiten und kommt von einer Anwaltskanzlei. Haben Sie sich diese Seiten angeschaut? Was ist Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass das sehr häufig formelhaft ist. Ich bin also überhaupt nicht so gelangweilt gewesen, dass ich mich jetzt mit diesen 1000 Seiten da beschäftige. Aber wenn ich zum Beispiel lese, dass da Namen im Hintergrund bleiben müssen, um Persönlichkeitsrechte zu schützen, oder Namen nicht offengelegt werden, um sie zu schützen vor Kritik, um es mal vorsichtig und vornehm auszudrücken, aus der Öffentlichkeit, dann scheint mir das nicht sehr plausibel zu sein, denn wenn eine ganze Seite geschwärzt ist, dann wird die ja im Zweifel nicht nur aus Namen bestanden haben. Und wenn man dann auch guckt, beispielsweise in den Wortlaut des Informationsfreiheitsgesetzes, wo also ein Paragraph 3 sagt, was von besonderem öffentlichen Belang ist und was dagegen diese Belange geschützt werden soll, dann stehen da Dinge wie internationale Beziehungen oder militärische Belange der Bundeswehr und ähnliche Dinge. Ich kann also nicht finden, dass die militärische Verteidigungspotenz der Bundesrepublik Deutschland dadurch gefährdet ist, dass man uns sagt, die Maske hat nichts geholfen oder so.
Eine Schwärzung wird besonders debattiert. Am 17. März 2020 hat das RKI die Bedrohungslage rund um Covid-19 von mäßig auf hoch geändert. Und man hat dafür auf die Freigabe einer Person gewartet. Wer könnte das sein?
Ja, da laufen ja per heute auch schon wieder sehr, sehr spannende Spekulationen durch die Welt. Die prominenteste scheint zu sein, dass es der Bundeswehrarzt Herr Holtherm war, der in der Abteilung 6 des Bundesgesundheitsministeriums damals für das RKI zuständig gewesen ist und der dazu eigens abgestellt worden war von der Bundeswehr, um im Bundesgesundheitsministerium entsprechend tätig zu werden. Für mich persönlich, bei einer rechtlichen Betrachtung, steht jetzt weniger im Hintergrund, ob es Herr Holtherm war oder Herr Mayer oder Herr Müller oder Herr, wie immer er heißt. Entscheidend ist die Frage, hat die Höherstufung auf wissenschaftlicher Expertise eines entsprechenden Gremiums des Robert-Koch-Institutes beruht, oder gab es eine politische Entscheidung, die das Wissenschaftliche überrollt hat, verdrängt hat, irrelevant gemacht hat? Und wenn das der Fall ist, dann wird es natürlich sehr, sehr eng für alle anschließenden Entscheidungen von Gerichten und auch von Landesgesetzgebern, Verordnungsgebern, die auf Entscheidungen des RKI rekurriert haben. Denn der inzwischen Paragraph 4 genannte Expertenvorschuss oder Expertisevorschuss für das RKI, Paragraph 4 Infektionsschutzgesetz, sagt ja, dass dort die wirklichen Experten sitzen, die Lage perfekt abschätzen können und auf die wir uns alle verlassen können, weil das unsere Vertreter sind, die ganze Bundesrepublik Deutschland dort kompetent vertreten. Und in dem Moment, wo da nicht mehr Wissenschaft, sondern Politik plötzlich eine Rolle spielt, wird sie auch staatspolitisch plötzlich ganz, ganz haarig und insbesondere auch verfassungsrechtlich schwierig. Ich habe da so meine Probleme. Wenn das RKI als eine Verwaltungsbehörde gesetzgeberische Entscheidungen präjudiziert und wenn es Gerichte davon abhält, Beweisaufnahmen zu erheben, dann geht das ja schon per se nur sehr, sehr schwierig. Aber selbst wenn man diesen Schritt noch mitgehen wollte, ich persönlich würde ihn nicht mitgehen, aber selbst wenn man diesen Schritt noch mitgehen wollte, dann geht das ja allenfalls auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnis, aber keinesfalls aufgrund einer politischen Entscheidung. Das hebelt ja den ganzen Staat aus.
Blicken wir mal auf einen konkreten Sachverhalt und da geht es um FFP2-Masken. Im Oktober 2020 hat das RKI darüber diskutiert. Im Ergebnisprotokoll heißt es, dass FFP2-Masken nur für den Arbeitsschutz seien, aber nicht für die Gesamtbevölkerung. Für den Nutzen gäbe es keine Evidenz. Anderthalb Monate später hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn FFP2-Masken gratis an Millionen Deutsche verteilen lassen, an die Vulnerablen. Handelte er damit gegen die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts?
Nach dem, was ich gelesen habe in den Protokollen und das, was dort sichtbar ist, vor den Schwärzungen, also ungeschwärzt, kann man sich mit Sicherheit mindestens derzeit mit guten Gründen auf den Standpunkt stellen, dass das keine richtige Entscheidung gewesen ist. Denn wenn FFP2-Masken, so wie das die Berufsgenossenschaften in Deutschland seit Jahrzehnten immer wieder proklamieren und wir offenbar auch die Gewerkschaft der Polizei das dem RKI vorgetragen hat, wenn FFP2-Masken zu gesundheitlichen Schädigungen führen und man hängt Bürgern das dann vor die Nase und erzielt dabei nicht mal einen vernünftigen epidemiologischen Nutzen, dann besteht da Gesprächsbedarf, um es mal so auszudrücken. Erheblicher Gesprächsbedarf.
Man hat es den Bürgern ja nicht nur vor die Nase gehängt. Man hat sie verpflichtet, sie zu tragen und insbesondere ging diese Aufforderung an nicht gesunde Menschen. Da könnte man ja meinen, da wurde tatsächlich möglicherweise ein Schaden bei den Menschen provoziert.
Da spricht einiges dafür, dass dann Schaden produziert worden ist. Und dazu gibt es ja auch in diesen Tagen gerade insbesondere wieder nagelneue Veröffentlichungen von Menschen, die sich da sehr, sehr tief mit auseinandergesetzt haben. Ich selber erinnere mich daran, dass ich schon vor, weiß ich nicht, mindestens einem Jahr oder so durch eigene Quellenkunde an den Punkt gekommen war, zu wissen, dass derjenige, der da übermäßig lange eine FFP2-Maske trägt, nicht nur Mikropartikel einatmet, sondern sich auch in die Gefahr bringt, wenn die so modisch eingefärbt sind, zusätzlich noch Farbpartikel in seine Bronchien zu saugen. Das ist alles kein Spaß. Also das wird sicherlich sehr, sehr ernsthaft aufgeklärt werden müssen.
Wenn Bürger dann mit dem ICE von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen fahren, dann sind sie viele Stunden unter der FFP2-Maske gewesen. Wenn das jetzt also vorgeschrieben wird von Spahn oder Landesregierungen, obwohl der Nutzen nicht belegt ist, aber ein Schaden resultieren kann, haben diese Politiker sich damit strafbar gemacht?
An der Stelle würde ich mich sehr gerne diplomatisch aus der Affäre ziehen, indem ich sage, dass ich kein Strafrechtler bin und dass ich das gerne den kompetenten Strafjuristen überlassen würde. Aber in zivilrechtlicher Hinsicht kann man sich sicherlich sehr gut auf den Standpunkt stellen, dass das eine unangemessene körperliche Behandlung gewesen ist. Und dann wird man auch Verschuldensfragen stellen müssen. Das geht ja alles gar nicht anders. Ich weiß aus eigener Erkenntnis, dass für die Bediensteten des Landes Nordrhein-Westfalen beispielsweise eine Regel gilt, die sagt, eine Schwangere darf pro Woche eine Stunde lang eine FFP2-Maske tragen. Eine Stunde pro Woche. Wie man dann auf die Idee kommen kann, Menschen zu sagen, dass sie stundenlang beim Bahnfahren eine solche Maske tragen oder bei der Arbeit, das will mir schlechterdings nicht in den Kopf. Das hat mich damals schon gewundert und insofern bin ich nicht erstaunt, dass es auch beim RKI diskutiert worden ist. Was mich erstaunt ist, dass eine Expertenmeinung innerhalb des RKI offenbar politisch überrollt worden ist. Das ist alles sehr unverständlich und will aufgearbeitet werden.
Wie könnte so ein zivilrechtlicher Fall aussehen? Also kollabiert unter der FFP2-Maske, Ellbogen angeschlagen und dann Schmerzensgeld? Also was ist da denkbar?
Beispielsweise das oder beispielsweise irgendeine Lungenschädigung, eine Bronchienschädigung, ein Ausbrechen einer Allergie. All das geht. Und man darf ja eines nicht vergessen, wenn das Fälle sind, die im Jahre 2021 sich ereignet haben oder gar im Jahre 2020, dann stehen wir ja auch vor verjährungsrechtlichen Problematiken. Und wenn 21 was passiert ist mit der Regelverjährung von 3 Jahren, dann ist die Verjährungsfrist mit dem 21. Dezember 2024 abgelaufen. Das heißt, jeder, der jetzt im Moment den Verdacht hat, dass da etwas schiefgelaufen ist, ist gut beraten, sich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen, um die Möglichkeiten einer sogenannten Feststellungsklage zu erörtern. Dann kann man nämlich schon mal feststellen, dass etwas rechtswidrig war. auch wenn der Schaden noch nicht bekannt ist. Auf diese Weise unterbricht man die Verjährung und kann dann auch in 2025, 26, 27 und den Folgejahren noch in aller Ruhe mit einer dann 30-jährigen Verjährungsfrist nach dem Urteil klären, ob es tatsächlich aus dieser rechtswidrigen körperlichen Behandlung einen materiellen Schaden gegeben hat am Körper, der Kompensationspflichten auslöst. Da ist so einiges möglich.
Ist Ihnen denn ein Fall bekannt, in dem ein Politiker so belangt wurde? Gibt es das überhaupt?
Bislang ist das noch nicht der Fall, aber wenn Sie mich fragen nach Belangen von Politikern, ich bin ja seit einiger Zeit damit beschäftigt, immer wieder Aufsätze zu schreiben und dafür zu plädieren, dass wir unsere Verfassung leicht ergänzen und eine Politikerhaftung einführen. Das ist ja mein Lieblingsgedanke. Ich habe diesen Artikel 38 mal entsprechend dem Aktiengesetz für Vorstände als Gedankenmodell erweitert und habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was wäre eigentlich, wenn wir unsere Bundestagsabgeordneten und oder auch die Bundesminister genauso verantwortlich halten, wie die Vorstände einer Aktiengesellschaft ihren Aktionären gegenüber verantwortlich sind oder beispielsweise die Vorstände einer Genossenschaft den Genossen gegenüber. Und ich halte das für eine sehr, sehr überlegenswerte Variante, unsere Verfassung an dieser Stelle zu ergänzen. Wir hätten sicherlich sehr, sehr bald sehr viel schönere und bessere gesetzliche Regelungen, schönere Verordnungen und einen vernünftigeren und gegenseitig respektvolleren Umgang miteinander, wenn Politiker für diese Folgen dann auch zivilrechtlich haften müssten mit Schadensersatz. Das wäre eine elegante Variante, mit Mitteln des Rechts Politik einzuhegen.
Dann blicken wir abschließend nochmal auf das Robert-Koch-Institut, denn das hat sich dazu ja auch geäußert und die Stellungnahme klang zusammengefasst in etwa so: Alles, was da jetzt rausgekommen ist, also FFP2-Masken, Skepsis unsererseits oder 3G-Regel, Skepsis ebenfalls, das waren Diskussionsprozesse. Das waren keine offiziellen Stellungnahmen und das, was wir da jetzt in den Protokollen sehen, sind Diskussionen, aber eben keine Stellungnahmen.
Dann hat die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, neben diesen Diskussionsprozessen auch die anderen Diskussionsprozesse zu sehen, die sich hinter den schwarzen Balken verstecken, um dann zu sehen, was in der Abwägung dazu geführt hat, dass man sich von den offenen Punkten gelöst hat und diese Diskussionsprozesse in eine völlig andere und kontinuierlich in meiner Weltsicht kontrarationale Richtung gelenkt hat. Warum ist man an allen Stellen von allem abgewichen, was wir in der Vergangenheit medizinrechtlich gelernt hatten, was wir staatsrechtlich gelernt hatten, was wir grundrechtlich wussten? Das ist ein Diskussionsbedarf.
Die Protokolle des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts werden debattiert. Das Multipolar-Magazin hatte Protokolle von Januar 2020 bis April 2021 freigeklagt und veröffentlicht. Weite Teile der Protokolle sind allerdings bislang geschwärzt. Unser Gast zu diesem Thema war der Fachanwalt für Medizinrecht Carlos Gebauer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Alles Gute.